wenn wir das sagen, die Herrschaft ist dein und König Jesus, dann denken wir nicht an moderne Könige, die nur noch auf Briefmarken oder Banknoten zu sehen sind, aber sonst weiter nichts zu sagen haben, sondern an einen König, dem alle Macht auf Erden und im Himmel gegeben sind. Ja, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist die Jahreslosung 2009. Und diese Jahreslosung, die, denke ich, macht uns allen Mut. Die macht uns Mut, Gott zu vertrauen. Es gibt ja so viele Gelegenheiten im Leben, wo wir spüren, wir kommen nicht weiter mit unserer Kraft, wo wir denken, es ist unwahrscheinlich, dass es weitergeht. Wir sind darauf angewiesen, dass jemand da ist, der uns hilft und dessen Kräfte weit unseren Kräften überlegen ist. Wenn wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind, dann weiß Gott immer noch einen Rat. Dann gibt es immer noch einen Ausweg. Und das ist ein Schatz, aus dem wir Mut und Zuversicht schöpfen dürfen. Und das wäre ja im Grunde genommen auch schon das Wesentliche, was man über die Jahreslosung sagen könnte. An diesem Punkt könnte ich eigentlich mit der Predigt aufhören, oder? Vielleicht würde sich der eine oder andere auch freuen darüber. Aber ganz so einfach ist es nicht mit der Jahreslosung. Der Vers steht nämlich nicht in so einer Sprüchesammlung drin, so gesammelte Weisheiten, wo man sich so, ja, wie so eine Schachtel mit Rosinen, wo man sich so eine nach der anderen rauspicken kann, so gerade wie man sie braucht, sondern die steht in einer Geschichte drin, in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Es ist ein Teil eines Gesprächs zwischen Jesus und einem jungen Mann. Und diese Begegnung zwischen Jesus und diesem Mann, die wird dreimal berichtet im Neuen Testament. Dreimal von Matthäus, von Markus und von Lukas. Und wenn das dreimal berichtet wird, dann muss das eine sehr, sehr wichtige Geschichte sein. Dann muss das so wichtig sein, dass man sie sich merken sollte, dass man unbedingt darauf stoßen sollte, wenn man das Neue Testament liest, wenn man die Bibel aufschlägt. Sie hat eine ganz große Bedeutung. Ich lese diese Geschichte aus dem Lukasevangelium, Kapitel 18, Verse 18 bis 27. Und es fragte Jesus ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Danke dir. Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten, von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eins. Verkauf alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er aber das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er: Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen, die das hörten: Wer kann dann selig werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Übrigens habe ich gefunden, dass der Satz noch einmal vorkommt im Lukasevangelium, so ähnlich. Es ist uns nämlich schon in der Weihnachtsgeschichte begegnet. Sagt der Engel zu Maria: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Diese Geschichte hat vielleicht die Freude über die Jahreslosung bei dem einen oder anderen ein bisschen, wie soll ich sagen, gedämpft. Denn es ist eine Geschichte ohne Happy End, die geht nicht gut aus. Der reiche Mann ist geknickt. Er hatte erwartet, eine bessere Antwort zu bekommen, eine hilfreichere. Und die Jünger sind schockiert. Solch eine Forderung, wie kann man das verlangen? Alles verkaufen, was man hat, gerade wenn man reich ist, also beim Armen alles verkaufen, das geht ja vielleicht noch an, der hat ja sowieso nicht viel, aber einem Reichen. Die Geschichte fordert auf, und die Jahreslosung fordert uns auf, über unser Verhältnis zum Geld nachzudenken. Und auch über unsere Beziehung zu Gott nachzudenken. Ich habe mal eine Definition von Geld gehört, die fand ich ganz gut. Geld ist geronnene Arbeit. Und das fand ich ganz gut. Wir kennen es vom Buttern her, ja. Also da wird Milch gebuttert und ganz viel. Und am Anfang war es ganz viel, viele Liter, und am Ende bleibt so ein Block Butter übrig. Relativ wenig vom Umfang her, aber diese Butter, die hat es in sich. Also konzentriertes Milchfett. Und so ist es ja auch mit dem Geld. Geld ist konzentrierte Arbeit. Wir haben die Fähigkeit, unser ganzes Können und unser ganzes Potenzial in so ein paar Scheinchen rein zu komprimieren. Und das können wir in die Hand nehmen. Wir können es speichern, wir können es umsetzen, wir können dieses und jenes damit machen. Ein gewaltiges Potenzial hat dieses Geld. Alles, was der Mensch an Werten schaffen kann, ist im Geld gespeichert, ist konzentriert, ist umsetzbar. Geld steht für vieles. Geld steht für Sicherheit, für Geborgenheit, für Macht über andere Menschen. Sogar können auch Länder über andere Länder Macht ausüben mit Geld. Wir sehen es jetzt gerade, der Streit zwischen Russland und der Ukraine wegen der Gaspreise, was das alles so bedeutet für ein Land. Freiheit, Spaß, Sorglosigkeit, auch Anerkennung. Oftmals werden Menschen nach dem, was sie besitzen, beurteilt. Es ist ein guter oder ein nicht so guter Kunde, Mensch, Selbstwert. Oder in frommen Kreisen hat es es auch schon gegeben, vielleicht gibt es es auch immer noch irgendwo, der Beweis, dass mein Gott wohlgefällig ist. Gott segnet mich, weil ich so viel Geld habe. Das Geld ist ein Beweis dafür, dass Gott mich segnet. Geld regiert die Welt. Menschen und Länder, die es haben, üben Macht aus damit. Kann einer seine Schulden nicht mehr zahlen, dann kann der Kreditgeber alles wegnehmen, ohne dafür in den Knast zu kommen. Ganz legal. Geld ist Schmiermittel, das unser Wirtschaftssystem am Laufen hält. Wenn das Geld mal nicht läuft, merken wir, da stehen die Bänder still. Da bleiben die Leute zu Hause, gehen erstmal in die Ferien und vielleicht später in Kurzarbeit oder werden arbeitslos. Also ganz viel läuft mit Geld oder auch nicht. Das war damals schon so. Und ich glaube, wenn es damals schon so war, zu Jesu Zeiten, wo die Geldwirtschaft noch nicht so verbreitet war, dann ist es heute noch mindestens 10-mal so viel wie damals. Da ist ein junger Mann. Er ist reich und ist angesehen, ein Oberer. Viele Eltern würden ihn für einen guten Schwiegersohn halten. So aus dem, was wir so erfahren aus der Geschichte. Ja, das wäre gerade der Richtige für meine Tochter. Also dem könnte man sie anvertrauen. Spreche jetzt nicht ich, sondern könnte man so sagen, wenn man eine Tochter hat. Er ist gut erzogen, offenbar. Denn schaut mal, wie er die Fragen beantwortet. Er kennt die Gebote Gottes und er hält sie auch. Toll. Anerkennung. Aber er selber ist mit seinem Leben, obwohl so viel gelingt bei ihm, nicht zufrieden. Er sagt, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Der hat also erkannt, das kann nicht alles sein. Ich habe ja über das Leben gepredigt, auch Silvester, das Leben oftmals wie eine leere Tüte ist. Eine schöne Tüte, bunt, aber nichts drin, trägt nichts aus. Und der Horror, die Horrorvorstellung wäre am Ende des Lebens, ist die Tüte auch kaputt und es ist immer noch nichts drin. Und was war es dann? Vermutlich ist es die Horrorvorstellung des jungen Mannes gewesen. Er hat in ganz jungen Jahren erreicht, was viele ihr Leben lang nicht erreichen. Aber er merkt, das soll das alles sein? Das kann nicht sein. Da gehört noch mehr dazu. Wer es zu etwas gebracht hat, merkt, Geld ist ja ganz schön, wenn man es hat, aber ist das alles? Kann nicht sein, darf nicht sein. Wie bekomme ich das ewige Leben? Kann sein, dass diese Frage heute nicht mehr so wichtig ist oder nicht mehr so oft gestellt wird. Viele denken ja, wer kann dann mit Sicherheit sagen, was nach dem Tod kommt? Sie fragen eher so nach dem Leben hier, was gibt meinem Leben eine gute Ausrichtung und wo kann ich am Ende sagen, es hat etwas gebracht, es hat Sinn. Aber der junge Mann wusste ganz sicher, also egal wie mein Leben hier aussieht, ob ich jetzt diesen Reichtum behalten kann oder irgendwann noch mal ein armer Schlucker werde, danach kommt der Tod, dann kommt das Gericht und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wer weiß, wie ist das mit dem ewigen Leben? Fest steht auf alle Fälle, dass unsere Erwartung der Zukunft bestimmt, wie unser Heute aussieht. Das ist schon an der Börse so, aber das ist auch, trifft auch zu auf unser Leben hier, allgemein. Was für eine Erwartung habe ich von der Zukunft? Und so richte ich mein Leben hier ein. Was kommt danach? Nichts Genaues weiß man nicht, dann brauche ich mein Leben nicht danach auszurichten. Dann kann ich jetzt und hier leben. Aber für den jungen Mann ist es unmöglich, so zu leben. Für mich wäre es unmöglich, so zu leben. Das könnte ich nicht. Dieses Leben, das wir haben, kommt von Gott her. Und es wird am Ende wieder bei ihm einmünden. Und wer die Frage nach dem ewigen Leben stellt, der ist klug. Und er beweist dadurch Weitsicht. Es ist klug, diese Frage zu stellen. Gerade auch, wenn man Erfolg hat. Jesus sagt, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Jesus kennt ihn und er weiß, dass sein Gegenüber ein frommer Jude ist. Er verweist ihn auf die 10 Gebote, die er von klein auf kennt, die er vielleicht schon als 4-5-Jähriger kennengelernt hat. Und der junge Mann antwortet ganz aufrichtig, ich habe diese Gebote von klein auf gehalten. Wir haben überhaupt keine Ursache, die Ehrlichkeit dieses Mannes anzuzweifeln. Viele haben gesagt, ja, das ist gar nicht ehrlich. Aber warum? Jesus tadelt ihn nicht. Er stellt es überhaupt nicht in Frage, dass er tatsächlich das getan hat, was er sagt. Das kann man ihm glauben. Er war in der Furcht Gottes aufgewachsen. Gott muss man fürchten. Er ist die letzte Instanz, ist kein harmloser Opa. Er war auf der Sonnenseite des Lebens geboren und deswegen hat er es vielleicht ja auch ein bisschen leichter gehabt, die Gebote zu halten. Vielleicht hat er gute Eltern gehabt. Und es ist leicht, sie zu ehren. Vielleicht ist er schon mit Reichtum aufgewachsen und hat es nie nötig gehabt, zu stehlen oder irgendwie neidisch zu sein. Jesus sagt ihm aber nicht, das ist unmöglich. Irgendwo in deinem Leben muss noch Sünde sein. Du musst nur noch tiefer graben, dann wirst du schon finden. Nein, das sagt Jesus nicht. Er lässt die Antwort gelten. Und sagt zu dem jungen Mann, dann fehlt dir nur noch eins. Alles ist da, eins fehlt dir noch. verkauf alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Glückwunsch, also jedenfalls dreiviertel Glückwunsch schon mal. Alles erledigt, alles wunderbar. Was gibt's da noch zu sagen? Alle Gebote erfüllt. Aber damit hat der reiche Mann nicht gerechnet. Und ich kann ihn verstehen, dass es dann am Ende heißt, als er das aber hörte, wurde er traurig. Denn er war sehr reich, menschlich gesehen. Eine unmögliche Forderung. Wer wäre dazu bereit? Muss man wirklich auf alles verzichten und Jesus nachfolgen? Auch die Jünger und die anderen, die darum rumstehen, sind betroffen. Ja, wer kann dann überhaupt bei Jesus an? Wer kann dann überhaupt das ewige Leben erben? Wie können wir das verstehen, was Jesus hier verlangt? Jesus macht eine Aussage, dir fehlt nur noch eins, aber indirekt stellt er hier eine Frage. Bei den Geboten, die er aufgezählt hat, fällt uns ja auf, die 10 Gebote kennen, haben es gemerkt, da geht es nur um die Seite der Beziehung zu anderen Menschen, bei diesen Geboten. Es gibt aber auch noch andere Gebote. Da geht es um Gott. Die ersten Gebote, da geht es um Gott, sind nicht so bekannt in unserer Gesellschaft. Das bekannteste Gebot ist, du sollst nicht töten. Das zweitbekannteste ist, du sollst nicht stehlen. Und irgendwann kommt dann, du sollst nicht Ehe brechen und so. Und die allerersten Gebote, wo es um Gott geht, die sind vollkommen unbekannt in unserem Volk, in unserer Gesellschaft. Jesus stellt hier indirekt die Frage, wie er es eigentlich mit dem ersten Gebot hält und dem wichtigsten Gebot. Wo es heißt, der Herr, dein Gott, ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also nicht die Frage nach den einzelnen Regeln ist hier interessant. Hast du dieses und jenes und das gemacht? Oder hast du vielleicht ganz viel auch unterlassen in deinem Leben, wenn wir jetzt so diese Gebote im Einzelnen durchgehen? Nicht die Frage nach diesen einzelnen Regeln des Miteinanders ist auch wichtig, aber ist nicht zentral, ist nicht die Mitte. Die zentrale Frage ist, ja, wie ist es mit Gott in deinem Leben? Daran entscheidet sich die Ewigkeit. Daran entscheidet sich das ewige Leben. Jesus erkennt, dass der junge Mann hoffnungslos an seinem Reichtum klebt, daran hängt, dass der Reichtum sein Herz beansprucht, seine Seele beansprucht und seine ganze Kraft beansprucht. Und da ist gar kein Platz mehr in seinem Leben für Gott. Kein Platz mehr für das erste Gebot. Er führt zwar ein absolut geregeltes Leben, aber nicht aus Liebe zu Gott. Die geheime Mitte, um die sich aber doch alles dreht, ist der Besitz und das Geld. Für die Umstehenden verborgen, die sehen das alles gar nicht. Aber Jesus sieht es, weil er ins Herz hineinsieht. Jesus legt die Schwachstelle frei. Du hast den falschen Gott. Löse dich und komm zu mir. Lass mich die Mitte deines Lebens werden, denn bei mir bekommst du ewiges Leben. Ich bin das Leben. Jesus sagt in seiner Bergpredigt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Kleiner Einschub, Geld ist nicht automatisch Mammon, genauso wenig wie Fußball automatisch ein Abgott ist. Aber Geld, das an die Stelle von Gott tritt, ist Mammon. Und Mammon ist ein Götze. Und ich habe am Anfang gesagt, was für ein Potenzial in dem Geld drin steckt. Alle unsere Möglichkeiten als Menschen, all unsere Arbeit können wir hineinkomprimieren in so ein paar Scheinchen. Was das für eine Kraft ist. Dass wir sogar Menschen danach bewerten, wie viel Geld sie haben. Dass wir sogar uns selber bewerten, wie viel Geld wir haben. Da ist die Nähe zu einem Abgott ganz, ganz groß. Es ist einfach so, niemand kann zwei Herren dienen. Es geht nicht. Niemand will zwei Herren dienen. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Er sagt, keiner kann zwei Herren dienen. Versucht mal, zwei Herren zu dienen. Schon schwierig, zwei Teilzeitjobs miteinander zu vereinbaren. Aber zwei Vollzeitjobs, 24 Stunden am Tag. Unmöglich. Geht nicht. Geld verwandelt sich viel, viel schneller in Mammon, als wir denken. Und darum verlangt Jesus diesen radikalen Schritt. Der junge Mann ist im Besitz derart verfallen. Er muss frei werden und er kann nur so frei werden. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. In der Nachfolge findet man echte Freiheit. Das ewige Leben gibt es in dieser Beziehung zu Jesus, so wie sie ein Jünger zu einem Meister hat. Von ihm lernen, auf ihn bezogen, mit ihm leben. Und das hat dann auch ganz konkrete Folgen im Alltag. Trotzdem kann man fragen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Eine Frage, ist das nicht ein bisschen zu übertrieben? Die andere Frage, die mir gekommen ist, ist unser Glaube, was wir so leben, vielleicht einfach zu lasch? Kann das sein? Was ist wahr? Oder so dazwischen? Muss jeder, der Christ werden will, alles aufgeben? Franz von Assisi hat es so verstanden. Er war reich und hat alles verkauft, ist arm geworden. Die Mönche und die Nonnen des Mittelalters haben dieses Wort auch umgesetzt und so verstanden. Im Mittelalter gab es Christsein, gab es erste und zweite Liga. Zweite Liga ist das normale Christsein der Getauften, der Masse. Und die erste Liga waren der geistliche Stand, die Mönche und Nonnen, die es ganz umgesetzt haben. Aber Jesus hat es nicht zur Regel für alle gemacht. Er sagt es diesem jungen Mann, wo er sieht, er ist dem Mammon verfallen. Bei ihm hilft eine starke Medizin und bei ihm ist es so, dass es für ihn gut ist, alles wegzugeben. Er hat es nicht zur Regel für alle gemacht. Schaut auf die Jüngerberufung. Sonst hat er es bei keinem gesagt. Manchem ist diese Idee gekommen. Boah, Jesus, der größte Schatz. Beim Zachäus war es so, hat bestimmt fast alles weggegeben, was er hatte. Spontan, weil ihm dieser Gedanke so aufgekommen ist. Das ist konsequent. Aber Jesus hat es ihm nicht gesagt. Nur, wenn Jesus das nicht zur Regel macht, dann beruhigt das natürlich auf gar keinen Fall, weil es bleibt die Anfrage an uns. Vielleicht offenbart der Heilige Geist im Lauf des Jahres 2009 so eine Schwachstelle in unserer Beziehung zu Gott. Nicht nur bei einem, bei drei, vier, bei ganz vielen unter uns. Es ist sicher ein spannendes Jahr, auch in dieser Beziehung. Welche Schwachstellen deckt der Heilige Geist auf? Vielleicht auch die Sache mit dem Mammon. Jesus sagt, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Zu diesem Wort, wo uns die Spucke wegbleibt, gibt es eine entschärfende Erklärung, nämlich die Erklärung, es gab in alter Zeit in Jerusalem ein kleines, schmales Tor. Nachts wurden alle Haupttore geschlossen aus Sicherheitsgründen, aber da gab es ein kleines Nachttor und das wurde aufgehalten. Und dieses kleine Tor hieß das Nadelöhr. Da konnte man gebückt so reingehen und wenn jemand mit Waren kam, mit Kamelen vielleicht, dann musste das Kamel erstmal niederknien, man musste es entladen, die Sachen durch und das Kamel, ja, da muss man den Höcker noch ein bisschen zusammendrücken und von hinten ein bisschen schieben. Und wenn drei oder vier das so geschoben haben, dann ging das Kamel auch noch durch. Das ist das Nadelöhr gewesen. Um deutlich zu machen, ist es ganz schön schwierig. Aber leider gibt es für diese Behauptung keine Beweise. Also es ist so eine Art frommer Irrtum, würde man heute vielleicht sagen. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass es tatsächlich so ein Stadttor gegeben hat in Jerusalem. Es bleibt die Aussage ganz scharf, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Das ist ein Stilmittel, damit soll gesagt werden, es geht gar nicht, versucht mal ein Kamel durch ein Nadelöhr zu ziehen. Also man müsste es ja erstmal plattwalzen ziemlich und dann auch noch ziehen so. Und wenn es so ungefähr 100 Meter lang ist, vielleicht geht's, ich weiß es nicht. So alle Haare des Kamels so aneinander binden, dann geht's vielleicht. Blieben aber immer noch die Knochen, ganz schön schwer. Deswegen auch die Frage der Jünger, ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und sie wissen, wir sind zwar nicht reich, aber mit dem Geld ist es auch für arme Schlucker, für Habenichtse so eine Sache. Wer wenig hat, ist oftmals genauso dem Geld verfallen. Er quält sich mit Sorgen, ob er über die Runden kommt oder er ist so neidisch auf die Reichen, dass er sich gar nicht mehr richtig freuen kann in seinem Leben. Dieser Neid, der beherrscht sein Leben. Ich finde es toll und beeindruckend bei Jesus, dass er so gar nicht neidisch ist. Er liebt diesen jungen Mann. Er liebt ihn. Er ist nicht neidisch. Er bedauert ihn eigentlich. Aber das ist ja auch das, wenn man viel Geld hat, ist man Mammon verfallen vielleicht. Wenn man wenig hat, ist man ihn unter Umständen auch verfallen. Wie schwer kommt man los von dieser dunklen Macht des Geldes? Sehr schwer. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das ist die Verheißung in diesem Jahr. Wenn der Heilige Geist in diesem Jahr eine Schwachstelle aufdeckt im Leben, und sei es die Abhängigkeit vom Mammon, und du spürst, ich würde gerne loskommen, aber es ist nicht einfach, es ist überhaupt nicht einfach, es ist sogar sehr, sehr schwer und ich fühle mich überfordert, dann gibt es diese Verheißung. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Wir haben es vorhin gesungen, Gott ist mächtig, mich zu formen nach seinem Plan. Das geht auch in diese Kategorie hinein. Er kann vieles und das Größte ist, er kann mich formen nach seinem Plan. Gott kann und will uns frei machen. Gott schafft, was unmöglich scheint. Und denen, die an Geld und Besitz hängen, möchte ich eine gute Nachricht sagen, weil Gott zeigt viele Auswege. Er zeigt viele Auswege und er ist der Ausweg. Und er verändert auch. Er verändert erstens, indem er für unsere Bedürfnisse sorgt. Hab doch keine Angst vor 2009. Jesus sagt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, also Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles dazugegeben werden. Gott verspricht, dass wir nicht zu kurz kommen. Das hilft mir, gegen die Sorgen, das Geld könnte nicht reichen, anzukämpfen. Es ist Kampf. Unsere Gesellschaft ist durchseucht vom Mammon. Es ist die härteste missionarische Herausforderung unserer Zeit. Nicht der Islam, nicht Hinduismus, nicht New Age. Es ist der Mammon. Die härteste Herausforderung. Zweitens, indem er uns Rat für einen befreienden Umgang mit dem Geld gibt. In 1. Timotheus 6 finden wir folgende Zeilen. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien Und auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum. Mach den Reichtum nicht zur Quelle deiner Freude. Sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben. Wer gibt, feiert Befreiung. Behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln, als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Und drittens, indem er uns zeigt, dass er uns mehr als die Welt geben will. Die Gemeinschaft mit ihm und mit vielen, vielen, die den gleichen Weg gehen. Was Gott uns gibt, ist in einem Wort das Himmelreich. Vor einiger Zeit habe ich über den Schatz im Acker hier gepredigt. Als der Mann diesen Schatz gefunden hat, war seine Freude so groß, dass er nicht den Bruchteil einer Sekunde darüber nachgedacht hat, ob er wirklich alles verkaufen soll, um den Acker zu kaufen. Nein, er hat sofort alles umgesetzt. Jesus sagt im Anschluss noch ein Gleichnis. Wiederum sagt er, gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das Himmelreich ist da, wo Gott ist, wo Jesus ist. Das Leben mit ihm ist viel, viel schöner als alles andere. Alle Geschenke dieser Welt. Es ist wie diese kostbare Perle. Und der kluge Kaufmann verkaufte alles für sie. Der junge Mann, über den man so viel Gutes sagen kann, hatte leider nicht die Weitsicht, um zu unterscheiden, was wirklich wichtig und wertvoll ist. Und darum hat er sich an seinen Besitz geklammert. Alle guten Ratschläge, alles, was wir im Kopf, im Herzen oder sonst wo wissen, alle unsere Bibelverse, all das nützt uns gar nichts, wenn wir uns nicht trennen können, wenn wir damit beweisen, wie sehr wir in einem wesentlichen Bereich unseres Lebens in Wirklichkeit gebunden sind. Nur die Tat macht wirklich frei. Nicht mal das Wissen im Herzen macht frei. Die Tat macht frei. Geben macht frei. Wir haben heute die Gelegenheit, mehr Weisheit zu beweisen und uns für das Leben mit Jesus zu entscheiden. Wir haben heute keine Sammlung, keine Opfersammlung, wo man es gleich umsetzen könnte. Das haben wir am übernächsten Sonntag. Es wäre gut gewesen als Aufhänger für die Predigt jetzt gleich, hätte sicher auch mehr Aufkommen gegeben. Aber ich will dieses Wort nicht missbrauchen dafür. Ich will nur so viel sagen, dass es ein wunderbares Wort ist, ein sehr tröstliches Wort. Und dass Gott so groß ist, dass er selbst uns formen kann, uns lösen kann von den Bindungen, das ist eins der größten Dinge. Amen.